Aber bei 14 Monaten, da wird man doch erschlagen. Ja, absolut erschlagen und ist sicherlich auch irgendwann satt. Wie habt ihr dieses Problem gelöst?
Was sind eure Top 3 an Equipment?
Akkordeon. Ich weiß es. Akkordeon.
Nein.
Und in dem Moment hat sich von oben so ein Felsstückchen gelöst, würde ich mal sagen. Und das hat so komplett auf mein Vorderrad einfach.
Also oh, krass. Ihr seid ja ein tolles Beispiel. Ihr geht als Frauen, geht ihr einfach auf so eine krasse Reise.
Zwei Schwestern aus Memmingen. Hallo Anna und Ida.
Hallo.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Bikers Paradise, Folge Nummer 60. Wieder kleines Mini-Jubiläum. Wir sind 60 geworden.
Krass.
Tja, so schnell vergeht die Zeit, ne? Gerade noch hier eine halbe 100 gefeiert und jetzt schon die 60.
Bam.
Ist doch geil. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir haben heute ein sehr, sehr tolles Thema, ein Interview mit zwei jungen Damen, die einfach mal von Deutschland nach, nur eigentlich wollten sie nach Peking, haben sie nicht ganz geschafft, aber irgendwie ist das trotzdem eine mega krasse Story, die Anna und Ida da erlebt haben. Bei Instagram heißen sie Rette, Rette, Fahrradkette. Mit denen reden wir gleich, aber vorher hast du noch was.
Ich mache jetzt mal einen Test mit dir. Weil du bist ja mein Fahrradexperte.
Und du bist mein Fahrradexperte.
Und eigentlich weißt du alles und eigentlich weißt du noch viel mehr.
Ach, das stimmt überhaupt
und
nicht.
Und ich lese jetzt mal 4 Zitate vor und du musst mir dann sagen, worüber ich rede, ja?
Okay.
Okay, ich fange mal an. Es war also ein kleiner Schock für das System, unseren Körpern beizubringen, plötzlich Sauerstoff in die Beine und nicht in die Arme zu pumpen. Zweites Zitat. Es ist, als würde man Radfahren und gleichzeitig in einem Rugby-Spiel sein. Zitat Nummer 3. Diesmal werden Sie nicht viele Köpfe im Boot herumwippen sehen. 4. Aber Sie werden Rücken sehen, die vor dem Wind geschützt sind.
Hä?
Sagt Grotel, das ist sein Nachname, und er ist ein Grinder.
Ein Grinder.
Ein Grinder.
Was ist denn ein Grinder?
Ich hab dich gekriegt.
Also Grinden kenne ich jetzt nur vom Skateboardfahren. Dadurch, dass du das Boot einmal ins Spiel gebracht hast. Ich weiß, dass Campagnolo für so Segelturns und sowas auch so Teile liefert. Aber ich habe jetzt keine Ahnung. Und das mit dem Rugby?
Ich habe das durch.
Dachte ich dann irgendwie so an so einen belgischen Frühjahrsklassiker.
Das ist total geil. Ich habe das komplett durch Zufall entdeckt. Und zwar redet der Herr Grotel über Cyclors.
Was?
Cyclors ist wahrscheinlich so eine Mischform aus Cyclist und Sailor.
Aha.
Ja? Also Radfahrer und Seemann. Und genau das ist es. Es ist völlig irre. Und ich glaube so, wenn du das nicht weißt, wissen es die wenigsten, weil für mich war das auch komplettes Neuland. Ein Grinder ist ein Besatzungsmitglied auf einer Yacht, zu dessen Aufgaben das gehört, die Winden, die Winches. Das sind diese Kurbeln mit diesem Arm. Und das Wort Grinder heißt eigentlich Kaffeemühle. Und die haben diesen Drehgriff wie bei einer Kaffeemühle. Und damit spannen sie die Segel, ändern die Segelposition, spannen die Segel. Und jetzt halte ich fest, das Ganze geht um ein ganz berühmtes Segelrennen, und zwar den America's Cup. Das sind diese Hightech-Boote, die in einem der ältesten Seerennen der Welt immer da sich Wettkämpfe liefern. Und irgendein Team ist 2017 auf die Idee gekommen, diese Typen, die immer an diesen Winschen, an diesen großen Kurbeln standen, das waren nämlich 8 Mann, ja, die immer mit dicken Oberarm, zu ersetzen durch Fahrräder.
Und deshalb diese Campagnolo-Komponente, weil das italienische Team, glaube ich, mit Campagnolo da fährt.
Das
habe ich nämlich letztens erst gesehen.
Ja. Das kann durchaus sein. Und jetzt musst du dir vorstellen, sitzen in diesem Rumpf verbaut diese Fahrräder. Und es ist total irre. Also da bekommst du Gänsehaut, weil du möchtest nicht irgendwie in dem Rumpf auf so einem Fahrrad sitzen. Und ich erzähle dir mal kurz, was sie machen müssen. Die sitzen auf diesen Fahrrädern, um die hydraulische Kraft zum Trimmen der Segel bereitzustellen. So, und die haben halt diese statischen, das müssen so wie so eine Art Fitnessräder sein, ne? Und dabei geht es insgesamt darum, schneller Watt zu produzieren als die anderen Teams, ja, damit man diese Manöver irgendwie schneller hinkriegt. Und das bedeutet, 20 Minuten lang bis zu 500 Watt auf den Rädern halten und Sprints mit bis zu 1800 Watt zu absolvieren.
Lecco mio.
Und das sind keine Radrennfahrer, sondern das sind so zum größten Teil, also es sind schon Hochleistungssportler, da sind auch viele Olympioniken dabei in diesen Teams, weil das alles sehr professionell ist. Aber das sind eigentlich Ruderer und so eine Typen. Ja. Und es gibt ein Team, was auch gesponsert wird von der Firma Ineos, mhm, Ineos Grenadiers. Und die haben wirklich mit diesem Pro-Team zusammen trainiert, um überhaupt ein Gefühl zu bekommen fürs Radfahren, mhm, einfach. Und jetzt weißt du auch, warum, was er meinte. Jetzt plötzlich müssen wir dieses...
Von den Armen in die Beine,
den Sauerstoff. Von den Armen und wie komisch das ist. Ne? Du bist jetzt ein Segler eigentlich und sitzt auf einem Fahrrad in so einem Carbonrumpf. Ich habe ja auch so ein bisschen Segelerfahrung. Wasser kann sein wie Beton. Und wenn so ein Carbonschiff über Wellen springt, dann ist das so, als wenn du die ganze Zeit über Kopfsteinpflaster ballerst, aber Kopfsteinpflaster, wo die einzelnen Steine so einen Meter hoch sind oder so. Also nur einfach mal, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, das muss ultra brutal sein. Dieser America's Cup, der findet vom 12. bis 20.10. in Barcelona statt. Und wird mit Sicherheit irgendwo live übertragen. Es gibt auch so einen YouTube-Clip, ne? YouTube-Clip, ja, natürlich. Ja, und da werden wir auch den Link wieder reinstellen. Ich finde das todspannend, oder?
Krasse Story, wieder was dazugelernt.
Gut, dann kommen wir doch endlich mal zu unserem Interview.
Unser Gast im Paradise.
Es klingt ja wirklich, was Anna und Ida da gemacht haben, wie so ein wahr gewordener Traum. Ja? Fahrradfahren, Abenteuer erleben und dabei auch noch was Gutes tun. Zwei Schwestern aus Memmingen machen das. Zu sehen ist das alles auf ihrem Instagram-Kanal Rette Rette Fahrradkette und ihre Geschichte, die lassen wir uns jetzt erklären. Hallo Anna und Ida.
Hallo.
Mittlerweile seid ihr ja schon sehr, sehr gut rumgekommen. Habt ihr im Kopf, wie viele Länder ihr schon mit dem Fahrrad bereist habt? Habt ihr da mitgezählt, Strichliste gemacht?
Oh Gott, also eben auf der großen Radreise waren es 16. 16, 17.
16 bis 17. Aber insgesamt...
Wir waren davor, sind wir mal in die Ukraine gerade.
Also vielleicht 20.
Na, das ist doch schon eine ganze Menge, oder?
Das ist ja gar nicht so schlecht. Oder habt ihr davon ganz viele nur so gestreift?
Einmal kurz mit einem Rad rüber.
Ja, aber so wie ich euch jetzt so im Vorfeld schon mal ein bisschen angeguckt habe, dann seid ihr meistens durchgefahren, oder?
Ja, außer einmal in Weißrussland haben wir wirklich nur so einen kurzen Streifer gemacht. Aber das habe ich bei den 20 jetzt nicht rein.
Wir haben so ein paar Cheating-Länder, ne?
Ja.
Stimmt.
Seid ihr schon immer leidenschaftliche Fahrradfahrerinnen gewesen oder ist das so beim Erwachsenwerden dazugekommen, wie es bei vielen Leuten irgendwie entstanden ist?
Also wir sind beide auf einem Dorf aufgewachsen, wo die Busverbindungen wirklich halb existierend sind und deswegen war es für mich immer viel einfacher, einfach mit dem Fahrrad zu fahren und dann war das normal, alles mit dem Fahrrad irgendwie zu planen.
Aber so wirklich so reiseradmäßig, ich glaube, das kam erst später. Also wir waren beide, glaube ich, schon immer so ein bisschen so Abenteuerreiselustig, würde ich sagen. Aber das Fahrrad dann, das Auserwählte war halt schlussendlich, das kam so mit der Zeit.
Ja, das finde ich interessant, weil gerade auf dem Dorf muss man ja immer dann auch größere Strecken zurücklegen, wenn man irgendwo hin möchte. Und dann sagen ja immer alle, ja, ich brauche unbedingt ein Auto, ich brauche unbedingt ein Auto. Und ihr entscheidet euch fürs Fahrrad. Finde ich gut.
Ja, ja. So, weil wir halt auch, also zum Beispiel zur Schule, die Schule war in der Stadt und ja, da konnten wir sowieso, also unter 18 mit Auto.
Und mit 18 war es dann schon, also so mal kurzzeitig richtig cool, einfach auch ein Auto zu haben. Aber das war dann auch ein Jahr und dann bin ich eh weggezogen zum Studieren und dann hat sich das mit dem Auto für mich so eh komplett erledigt. Und seitdem ist auch nicht mehr wirklich im Einsatz. Es gab mal eine kurze Autophase, müssen wir beichten.
Die hatten wir doch alle mal
irgendwann. Die hatten wir alle mal, aber wir haben sie alle gut überwunden. Genau. Wie ist eigentlich euer schwesterliches Verhältnis? Also,
das scheint ja ganz gut zu sein.
Ja, das scheint ja irgendwie ganz gut zu sein, oder? Ja,
wir können nebeneinander sitzen.
Immer noch.
Aber so auf den Radreisen, ich meine, da lernt man sich dann vielleicht auch nochmal ganz anders kennen, oder?
Naja, das Gute ist, glaube ich, man kennt sich ja als Schwester. Also man muss sich nicht noch kennenlernen und plötzlich entdecken, oh shit, das geht nicht zusammen. Ja. Sondern wir kennen uns ja schon
sehr immer. Gut.
Und wir waren davor auch öfter zusammen schon reisen.
Ja.
Wie gesagt, auch einmal mit 7-wöchigen Radreise. Und da wussten wir schon, es funktioniert auf jeden Fall voll gut.
Ja, also es haben uns viele gefragt, aber irgendwie, es gab nicht wirklich eine krasse Überraschung, wo ich dachte, Ida, diese Seite kenne ich bitte ja noch.
Bist denn
ja, du? Was machst du denn jetzt? In der Hinsicht war es echt langweilig ja schon fast. Nee, und deswegen, ich glaube, wir haben einfach ein gutes Grundvertrauen.
Und wir haben halt auch während der Reise, sind wir füreinander so als Team auch immer wichtiger gegenseitig geworden. Also bei uns auch immer mehr bewusst geworden ist, okay, die und die Situation wäre jetzt alleine echt scheiße gewesen. Und man wächst ja auch extrem zusammen, weil man extreme Situationen miteinander bewältigt. Und genau deswegen ist man dann eher unzertrennlich und als fast wie so eine Einzelle eher unterwegs. Ja.
Es war auch so witzig, nachdem wir wieder zurückkommen sind. So, ich habe, glaube ich, Wochen danach noch in Wir-Form gesprochen, obwohl wir gar nicht mehr zusammen unterwegs waren. Wir sind irgendwie so fusioniert am Ende.
Zu einer Person geworden.
Ja.
Wie ist denn eure erste Radreiseidee eigentlich entstanden? Grundsätzlich braucht man dafür ja Zeit, etwas Geld, wobei das im Verhältnis zu anderen Reisen ja wirklich gering ausfallen kann. Und eigentlich auch Know-how, einen gewissen Erfahrungsschatz, einen Trainingszustand, wobei wir auch von einer Autorin von Iron Woman gelernt haben, dass man die letzteren Sachen total vernachlässigen kann, einfach losfahren und Spaß haben. Wie war das bei euch?
Ähnlich.
Also
ähnlich wie bei Iron Woman.
Also das ist ja das Schöne auch am Radreisen. Man muss eigentlich nicht trainiert sein, weil die Art von Training oder von Stärke oder Kraft, die man braucht, kommt ja so oder so nach einer gewissen Zeit.
Ja, man ist ja sein eigener Antrieb, sein eigener Motor. Deswegen kann man ja immer für sich selber entscheiden, okay, ich bin jetzt 60 Kilometer gefahren und das reicht für mich, dann ist es auch so okay. Mhm. Also ich finde, das ist ja das Schöne an der Freiheit beim Fahrradfahren, dass man es für sich selbst entscheiden kann und dann ja auch da ja hineinwächst. Und deswegen sind wir ja auch schon ziemlich davon überzeugt, dass man so gar nicht das krasseste Training oder auch Know-how haben muss, weil es trotzdem ja immer irgendwie funktioniert. Mhm. Und das ist ja so das Schöne daran.
Und auch das Know-how, wo man braucht, das kommt ja dann auch mit der Zeit. Also irgendwann lernt man notgedrungen, wie man einen Reifen wechselt, wie man eine Kette wieder zusammen macht oder wie man Bremsen austauscht. Das ist ja auch das Schöne irgendwie, dass man so da mitwächst. Und auch wenn es mal gar nicht geht, so oder so trifft man immer wieder Menschen, die dann aber einem helfen können. Und auch finanziell, wir sind beide frisch aus dem Studium gerade rausgeschwupst. Von dem her war Radreisen eines der wenigen besten Optionen für uns mit unserem kleinen Geldbeutel. Eine möglichst lange Reise zu machen, weil man ja wirklich, dadurch, dass man eigentlich nicht wirklich ein Hotel braucht, man braucht kein Transportmittel. Also man kocht ja auch meistens dann abends für sich selbst. Wir waren auch vielen Ländern unterwegs oder hauptsächlich in Ländern, wo alles sehr, sehr billig ist. Und deswegen kommt man da eigentlich billiger weg, wie wenn man jetzt in Deutschland so lebt.
Ja, das sehen wir genauso, denke ich. Aber nochmal, um zurückzukommen auf die Vorbereitung und auf die Strecken. Ich hatte irgendwie gehört, dass ihr am Anfang immer so 100 Kilometer Etappen gemacht habt. Mhm. Eine ganze Weile. War das wirklich so?
Mhm. Ja.
Um so Strecke zu machen am Anfang?
Mhm. Ja.
Aber das finde ich jetzt schon irgendwie krass. Einfach zu sagen, ja, wir fahren jetzt mal eine ganze Zeit lang 100 Kilometer jeden Tag mit dem vollen Gepäck. Und ich habe auf Bildern gesehen, ihr hattet nicht wenig dabei, aber das...
Ja, wir sind als Messis unterwegs.
Das hat doch bestimmt am Anfang ganz schön wehgetan auch, oder?
Oh ja.
Ja.
Aber es kam so ein bisschen daraus, dass unsere erste Etappe war ja bis nach Istanbul. Und wir waren davor schon sehr, sehr viel im Balkan unterwegs. Und wir hatten immer so ein bisschen die Angst, weil wir wollten ja weiter eben nach Zentralasien und sind so ein bisschen später losgekommen als geplant. Deswegen hatten wir immer so ein bisschen Angst, dass wir dann verspätet da in den Winter reinkommen und dann nicht mehr viel rumdüsen können da. Deswegen dachten wir, okay, wir machen jetzt die Bretterwochen und brettern einfach so schnell wie es geht nach Istanbul runter.
Untrainiert, ne?
Ja, untrainiert.
Martin, untrainiert. Mal ein Huni pro Tag, weißt du?
Klar.
Mit wie schwer sind eure Radräder gewesen? Wisst ihr das zufällig? Ihr hattet, also ich hab's auch.
Sieht so nach 50 Kilo aus.
Sieht nach 50 Kilo aus.
Ja, das war schon auf jeden Fall.
Ich sag mal so, Chapeau. Ja, die Bretterwochen, Respekt.
Um das vielleicht nochmal unseren Hörern nochmal ganz kurz einzuordnen. Ihr habt zuerst eine Radreise gemacht, das war in die Ukraine, das waren 7 Wochen. Mhm. Und dann habt ihr euer Riesending gemacht, da wolltet ihr von Deutschland nach Peking oder so, ne? Und das sind dann 14 Monate im Endeffekt geworden. Was war denn das große Learning aus dieser ersten Radreise, was ihr übernehmen konntet, auf euer großes Ding?
Also ich glaube, was uns extrem begeistert hat, war die Gastfreundschaft, die wir da schon vor allem in Polen, aber vor allem in Ukraine dann erfahren haben, was uns irgendwie voll umgehauen hat, wie schön das ist, wenn man einfach so herzlich aufgenommen wird. Und das hat uns dann auch motiviert, noch mehr Richtung Osten zu reisen.
Und ich glaube einfach so ein Grundvertrauen, dass es funktioniert. Es war jetzt gar nicht so, dass wir so von Gegenständen oder her so ein krasses Learning mitgenommen haben, sondern eher so ein größeres Grundvertrauen in das Ganze bekommen haben. So, dass es auch, wenn man sich nicht so einen Plan hat für ein bestimmtes Land und vielleicht nicht mal am Anfang zuordnen kann, wo es genau ist, was uns bei auch vielen Ländern davor so ging, einfach so ein Grundvertrauen zu bekommen, dass es einfach funktioniert und man immer irgendwie einen Weg finden wird.
Wo ihr gerade schon die Gastfreundschaft angesprochen habt, wann kam denn so dieser Augenblick, wo ihr auf diese übersprudelnde Gastfreundschaft geblickt habt und wann kam da so dieser Gedanke, wir als Menschen aus dem Westen werden hier so ultra gut behandelt und geflüchtete Menschen, wo auch immer sie herkommen, werden bei uns selten so willkommen geheißen. Wann hat es so bei euch Klick gemacht und dann kam so dieser Gedanke auf?
Ich glaube, für mich war der erste Moment in Serbien. Weißt noch, also das war so eine Nacht, da haben wir an der Donau direkt gezeltet und dann sind wir am nächsten Morgen von so einem Landwirt eingeladen worden auf einen Kaffee. Und es war so richtig süß, wir haben direkt Kaffee bekommen und was zum Essen und so ein kleines Frühstück. Und dann hat er uns halt erzählt, ja, dass er aber halt so täglich beobachtet, wie einfach Flüchtende bei ihm vorbeilaufen und halt irgendwie aber weggeschickt werden irgendwie. Und dass es halt überall so sichtbar ist. Und dann war das halt so der erste Moment so, krass, wir sind an sich ja auch gerade unterwegs, aber nur weil wir einen anderen Pass haben, aus Deutschland kommen, werden wir da jetzt eingeladen auf einen Kaffee und so viele andere Menschen, die irgendwie schon länger unterwegs sind und aus ganz anderen Gründen auch unterwegs sind, die werden dann weggeschickt und bekommen dann keinen Kaffee oder was zum Trinken oder irgendwie eine kurze Unterkunft oder so.
Und auch zum Beispiel im Iran, Irak, da haben wir dann auch immer mehr Menschen kennengelernt, die tatsächlich auch schon mal geflüchtet sind und dann wieder zurück mussten oder auch einfach mittlerweile in Deutschland leben und wieder ihre Verwandtschaft oder sowas besuchen. Ja, das war irgendwie krass dann zu sehen, dass Menschen eigentlich die gleichen Wege haben wie wir, aber halt unter ganz anderen Bedingungen, aus ganz anderen Gründen, die eigentlich viel mehr einen Willkommensgruß oder ich sag mal eine herzliche Umarmung verdient hätten, aber genau das Gegenteil eben erfahren wie wir.
Ja. Gibt es so ein Land, wo ihr sagt, das ist das Land der Gastfreundschaft?
Iran.
Iran, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Was mir jetzt sofort einfällt als Frau im Iran, sehr schwierig. Wie war das mit den Männern? Wie war das auf der Straße?
Also an sich war Iran schon das Land, wo das einzige Land vielleicht, wo wir nicht unbedingt alleine als einzelne Person, als Frau durchreisen würden. Und natürlich hatten wir sehr anstrengende und schwierige Situationen. Aber trotzdem haben wir vor allem dadurch, dass wir Frauen sind, noch eine ganz andere Art von Vertrauen bei den Einheimischen eigentlich erfahren dürfen. Und
besonders auch da wiederum mehr bei den Frauen. Also haben wir mit anderen männlichen Radreisenden getroffen, die zum Beispiel gar nicht die Erlebnisse hatten, dass sie irgendwie zum Beispiel groß mit Frauen gesprochen haben oder von Frauen eingeladen worden sind. Weil wir dann oft auch einfach nur in Frauengruppen saßen und irgendwie da mit denen so ganz offen über alles reden konnten irgendwie. Das war so richtig, richtig toll, was nicht passiert wäre, wenn wir jetzt wahrscheinlich auch als klassisch, also keine Ahnung, irgendwie anders unterwegs gewesen wären.
Ihr habt euch dann ja auch gedacht, wenn wir so viele Kilometer abstrampeln, müssen wir auch irgendwie was Gutes tun, ne? Mit den ganzen Erlebnissen, die ihr schon in eurer ersten Radreise gesammelt habt. Mhm. Wann kam so diese Idee mit Spendensammeln und wie läuft das generell mit den Spendensammeln ab?
Eigentlich war das relativ kurz vor der Reise, glaube ich.
Ja, dass wir das so Monate vor, das hat
beschlossen haben. Und dann waren wir auch erstmal überfordert, okay, wie macht man das? Sucht man sich einen Sponsor? Oder das haben wir auch eine Weile lang versucht, aber das war gar nicht so einfach. Und dann hatten wir irgendwann die Idee, dass man eben bei Sea-Watch, dafür haben wir dann im Endeffekt gespendet, kann man einfach wie so eine eigene, auf der Website so ein eigenes Portal erstellen, wo man dann kurz den Grund, warum man spendet oder also man kann auch allein nur für Geburtstage oder sowas
oder man läuft einen Marathon oder was auch immer.
Genau, sammeln lassen und wir haben da im Endeffekt dann einfach Sea-Watch zwar angeschrieben, waren auch immer wieder mit denen in Kontakt, aber im Endeffekt haben wir einfach nur das Portal erstellt und das kann man dann über einen beliebigen Zeitraum offen lassen und dann somit direkt die Spenden für Sea-Watch sammeln. Also das haben wir auch nicht erst irgendwie in unseren Gap-Bottle gehabt oder sowas, sondern das ging wirklich immer direkt an Sea-Watch weiter. sollte.
Ja, zivile Seenotrettung. Sea-Watch ist ja jetzt auch nur eine Organisation, die sich für die Rettung von geflüchteten Menschen im Mittelmeer widmet. Gibt ja noch viele andere. Warum habt ihr dann Sea-Watch genommen? Vielleicht, weil es so einfach ist mit dieser Website?
Ja, das hat sich irgendwie für uns gerade angeboten und wir finden es einfach super, was sie machen. Deswegen, weil es auch einfach so einfach, schnell, gut funktioniert hat, deswegen haben wir uns das direkt geschnappt. Hm. So einfach, wie es ist.
Wie viel Geld ist da zusammengekommen am Ende?
Über 17.000 Euro.
Wow.
Stark.
Das ist schon, das ist eine
starke Leistung.
Das ist schon gut. Ja.
Vielleicht nochmal zur Reise, das Organisatorische der Reise zurückzukommen. Habt ihr eure Routen im Voraus geplant? Also ich stelle mir das so vor, dass der Anfang vielleicht ganz gut geplant ist und dann irgendwann kommt man ja an einen Punkt, da muss man sowieso alles über Bord schmeißen und das dann irgendwie so Pi mal Daumen machen.
Also wir hatten ja die Situation, dass es gerade noch ein bisschen in der Pandemie war, als wir los sind. Es war ja früher 21 und da gab es auch noch teilweise Ausgangssperren und sowas und viele Länder waren auch noch tatsächlich zu, in die wir eigentlich radeln wollten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wagen es jetzt einfach mal, schauen, wie weit wir kommen. Und je nachdem legen wir unsere Route aus. Wir wussten eben, dass bis zur Türkei kommen wir mal sicher, wobei Ungarn noch zu war, wir müssen so einen Schlenker gefahren. Und an sich zu der Route, ich weiß noch, durch Europa haben wir dann relativ so Murradweg und halt, da gibt es ja viele...
Innerhalb von Europa landet man ja so oft einfach auch zufällig auf irgendwelchen Radwegen, weil Europa so krass vernetzt ist. Mhm. Und deswegen, wir sind meistens gefahren, ah, da ist ein Radweg, ah, cool, den nehmen wir in die Richtung. Okay, perfekt.
Mhm. Dann habt ihr gar keine Route auf einem Navi oder einem Handy, sondern je nachdem, was für ein Schild gerade an dem ihr vorbeifahrt.
Ja. Also wir haben halt grob eine Richtung immer festgelegt. So. Also wir wussten ja, okay, Istanbul, die und die Länder, okay. Und dann genau haben wir halt grob festgelegt, okay, wir fahren jetzt in die Richtung. Und dann sind wir zufällig auf dem Radweg gekommen, haben geschaut, wo der hingeht. Okay, passt. Und dann haben wir den halt einfach genommen. Also wir haben es nicht groß festgelegt. Ich glaube, für die ersten zwei Tage hatten wir halt so einen groben Plan, auf welchen Radweg. Und dann wussten wir, wir werden früher oder später immer auf irgendwelchen kommen, wo wir auf jeden Fall bis zum Schwarzen Meer kommen.
Aber dann eben nach Europa dreht sich dann das ganze Game, sage ich mal. Ja. Weil dann existieren eigentlich nicht mehr wirklich groß Radwege. Das heißt, ab da haben wir es dann mit Maps.me gemacht. Also immer online die Karten runtergeladen und dann konnten wir die offline verwenden und unsere eigenen Routen halt berechnen lassen sozusagen.
Und da haben wir meistens auch einfach nur irgendeinen Punkt ausgewählt, der so grob auf der Karte lag und haben den dann halt versucht zu erreichen.
Ich stelle mir gerade vor, dann hätte ich total Schiss davor, dass ich irgendwie auf einer Autobahn lande.
Ja.
So der Horror. Trip. Das ist ja so, gerade in Ländern, wo es nicht so viele Fahrradwege gibt, irgendwie der größte Albtraum, oder?
Ich finde, man musste schon auch jedes Mal, wenn man neu in ein Land reingefahren ist, erstmal ein Gefühl für das Land bekommen. Mhm. Und weil trotzdem in jedem Land gefühlt die Karten so ein bisschen anders funktionieren. Also was da eingezeichnet eine große Straße ist, heißt nicht, dass es in dem Land auch eine große Straße ist. Oder andersrum, es sieht aus wie eine kleine Straße, ist dann eine fette Straße. Also am Anfang von jedem Land muss man erstmal so ein Gefühl kriegen, okay, was sind jetzt die Bedeutung? Und dann irgendwann hat man schon schnell raus. Aber trotzdem hat man immer mal wieder eine Situation, wo wir dann auf eine Straße gelandet sind und waren so, okay, scheiße, es brettern einfach nur riesige LKWs an uns vorbei, was einfach so das Schlimmste ist überhaupt.
Oder ganz anders in Kirgisistan, plötzlich waren die Hauptstraßen, also die Autobahn eigentlich so Schotterpisten.
Das war also die Hauptautobahn. Und es war ein Schotterweg hoch 10 einfach. Also es war wirklich von Land zu Land unterschiedlich.
Aber man kommt da gut rein und findet es dann irgendwann raus. Und
habt ihr euch im Vorfeld so mit eurem Material, also dem Fahrrad, beschäftigt? Weil wenn man jetzt auf eure Internetseite oder bei Instagram reinschaut, die Fahrräder sind jetzt nicht state of the art, ne? Die haben schon ein paar Jahrzehnte gesehen. Aber ist das vielleicht auch gewollt? Weil dann kann man es ja auch besser reparieren, als wenn da jetzt eine hydraulische Scheibenbremse und eine elektronische Schaltung
ist. Ja, richtig. Ah, das war vielleicht ein Learning aus unserer Ukraine-Tour. Jetzt wo du sagst, ne? Okay, ja, stimmt. Ich ziehe meine Aussage vorher zurück. Ja, das haben wir so ein bisschen aus der Ukraine schon
mitgenommen. Also ich habe eben bei dem Fahrrad dann noch so eine hydraulische Scheibenbremse und die ist dann eben kaputt geworden und die letzten 100 Meter konnte ich nicht mehr bremsen.
In der Ukraine
weil man sie auch nicht reparieren konnte. Und das ist eben das Coole an einem Shabby-Fahrrad, weil dadurch, dass die Mechanik und alles sehr, sehr einfach gehalten ist, kann man es überall reparieren und reparieren lassen. Und es gibt auch überall die Ersatzteile, weil irgendwann hört es ja auch auf, dass es Fahrradläden gibt im klassischen Sinne. Irgendwann gibt es einfach nur noch auf den Basaren Secondhand-Fahrradteile, die aus irgendeinem anderen Fahrrad ausgebaut worden sind. Ja, und da kann man dann natürlich viel besser das Fahrrad wieder reparieren oder reparieren lassen, als wenn man so ein Porsche fährt.
Ja, voll, ne?
Ihr wart ja jetzt richtig lange unterwegs. Was sind eure Top 3 an Equipment auf so einer Reise, wo ihr sagen würdet, dass ohne das fahre ich nicht mehr los?
Akkordeon. Ich weiß es. Akkordeon.
Nein, jetzt lass doch mal einen Mann.
Okay, also beantwortet Akkordeon. Erstmal die Frage und dann könnt ihr das Akkordeon erzählen.
Okay, Akkordeon direkt auf Platz 4.
Okay.
Ja. Musikbox. Die kleine,
ich wollte es auch sagen.
Kleine Musikbox.
Ach wirklich? Lief die dann den Tag über? Nee.
Nee, also teilweise.
Gut, dass wir es unterschiedlich geantwortet haben.
Ja, nein. Den ganzen Tag.
Ich habe immer weggehört. Nee, ich finde ja, wenn man so einen richtigen Scheißtag hat, und das passiert ja auch mal, wenn man länger unterwegs ist und es regnet und man hat hart keinen Bock, den scheiß Berg hochzufahren oder es ist Gegenwind des Todes und dann muss man ja trotzdem vorankommen. Da haben wir einfach mal die Musikbox angemacht mit dem besten Hit. Da ist man einfach motiviert, wieder zu fahren. Deswegen finde ich Box wirklich für Motivation. Es ändert alles.
Ja.
Game Changer, ja. Okay.
Sowas von.
Ja.
Nummer zwei,
ein Schlafsack, der auf die Temperaturen passend ist.
Oh ja, da kann ich auch ein Lied von singen, ey.
Ja, da können wir auch gute Lieder davon singen.
Anna hatte immer so einen super, super duper Schlafsack, wo so Minusgrade geht und ich nur bis 0. Und wir hatten aber so -10 Grad im Peak, beziehungsweise Gegenteil vom Peak im Tal. Und es war wirklich, wirklich scheiße. Also ich weiß noch, in Kirgisistan eben, es war wirklich so kalt und ich war irgendwie die ganze Nacht nur damit beschäftigt zu überleben und dann am nächsten Morgen dachte ich, Anna, ging es genauso. Wir haben drüber geredet und sie war so gefühlt am Strand und hat ihr Leben genossen, während ich so...
Ich habe gar nicht mal gemerkt, dass es überhaupt kalt war, wo so wirklich so die Zahnpasta war gefroren. Also das war wirklich so eine absolute Arschkaltnacht.
Genau. Und
so der Rotz, ich habe es nicht mitbekommen einfach.
Ja. Genau, also guter Schlafsack, ja. Was Gutes.
Ich glaube, was uns auch... Ah ja, okay, wir haben noch 2 Sachen, wenn es okay ist.
Na klar, haut raus.
Ja, ausnahmsweise.
Also wir hatten so einen super Kocher, so ein... Man kann alles reinhauen. Also ab EU, wenn man außerhalb der EU ist, passen nicht mehr die Kartuschen auf die Kocher. Das heißt, es wird immer stressig, da die richtigen Dinge zu finden. Und irgendwann hat uns mal jemand empfohlen, es gibt so Allzweckbrenner, wo du halt eben Diesel, Benzin oder auch Kerosin reinhauen kannst. Das heißt, man geht mit so einer Thermoskanne gefühlt an die Tankstelle, befüllt das seinen Kocher und kann damit einen Monat lang kochen. Und das war einfach so eine der besten Investitionen überhaupt. Es ist so easy und allein, mich hat es jedes Mal gefreut, auch mit dem Move. Man fährt mit seinem vollgepackten Vorrat an die Tankstelle und so eine kleine Flasche rausbefüllt die und bezahlt das in Euro.
Und gab es wirklich überhaupt keine Probleme, weil ich kenne noch, dass die irgendwie, die muss man sehr gut sauber halten, weil das ja so ein Brennstoff ist und so.
Es kam aufs Land an, also zum Beispiel in Zentralasien, so Kirgisistan und Usbekistan mussten wir die so alle 3 Tage schrubben, weil da einfach der Diesel so dreckig ist. Und da war es wirklich nervig. Aber dann zum Beispiel, die 3 Monate im Iran haben wir kein einziges Mal putzen müssen, weil das halt so reiner Stoff ist.
Okay.
Und da hatten wir halt so gar keine Probleme.
Ja, war guter Tipp.
Und sonst fand ich allgemein wirklich so ein super krasses Multitool fürs Fahrrad einfach mega gut. Also wir haben uns kurz davor noch in so ein Allzweck-Fahrrad-Multitool, wie es eben gehört hat, investiert, wo halt alles dabei ist, was man halt so braucht am Fahrrad. Also um so, falls ein Kettenriss ist, um irgendwas aufzuschreiben für alle möglichen Schrauben. So, das hat alles an einem so vereint. Und der war so, also der hat uns oft einfach den Po gerettet, würde ich mal sagen.
Was sind die krassesten Reparaturen, die ihr gemacht habt?
Der Kettenriss.
Das finde ich cool.
Das finde ich auch lässig. Hatten wir 2-mal.
War eine gute Zeit.
Ja, wir haben es ja in der Situation richtig gehasst, aber danach haben wir uns so gefühlt.
Naja, da kann man ja auch stolz drauf sein. Ich meine, ja, hey, da muss man ja auch wissen, was man tut.
Krasser wurde es nicht, aber das ist doch schon echt krass.
War die Lösung dann ein YouTube-Video und dann das Supertool oder?
Nee.
Gehirnzellen
ankurbeln war.
Krass, Respekt. Schon wieder Respekt.
Danke.
Okay, dann jetzt Akkordeon bitte. Ich will es hören.
Also ich glaube, davor muss man sagen, also wir sind ja als Messis unterwegs und es ist für uns nochmal wirklich Hardcore-Folter gewesen, durch die coolsten Länder, durch die coolsten Basare zu fahren und zu wissen, scheiße, wir sind jetzt noch 5 Monate unterwegs und müssen den ganzen Scheiß ja selber tragen. Aber es gibt so viele Dinge, die wir mitnehmen wollen. Und das ist halt so der Zwiespalt beim Fahrrad, weil du dein eigenes Gewicht ertragen musst. Denn dann waren wir in Georgien.
Da gab es ein tolles Akkordeon.
Ja, habt ihr nicht wirklich gemacht, oder?
Doch, also ja, leider schon.
Ja, wir waren auf dem Flohmarkt und das stand so vor uns. Und dann mussten wir es einfach mitnehmen. Aber
es war so ein kleines.
Halt, stopp, spielt ihr Akkordeon? Akkordeon, kennt ihr das?
Spielt ihr Aquarium, was?
Nein, spielt ihr Akkordeon?
Aquarium hatten wir auch.
Ja, Ida spielt Akkordeon.
Ach so,
ja.
Okay. Ist dann quasi neben der Musikbox auch gleich zum Einsatz gekommen.
Ja.
Und habt ihr das dann die letzten paar tausend Kilometer irgendwie noch mitgeschleppt oder nach Hause geschickt oder irgendwo am Straßenrand stehen lassen?
Georgien war ja am Anfang der Reise. Das war ja nach dem dritten Monat. Und wir waren dann noch
ganz Zentralasien.
Ja, wir haben Irak.
In Zentralasien war da noch das Problem, dass wir unsere Winterpause da gemacht haben und wirklich viel zu viel Zeit gehabt haben und wirklich auch Mama vergessen haben, dass wir eigentlich auf dem Fahrrad unterwegs sind. Und da gibt es so richtig coole Mäntel, Japan heißen die. Und wir haben insgesamt, glaube ich, 6 von den riesen Mänteln, was wir auch beim Fahrradfahren niemals anziehen können.
Die sind so unfunktional, die Mäntel.
Ja. Das wäre meine nächste Frage. Ich habe nämlich immer diese tollen Mäntel gesehen. Auf den
Die haben wir alle dabei gehabt.
Nicht euer Ernst.
Wir hatten dann 2 Vordertaschen, war nur voll mit irgendwelchen Mäntel, Akkordeon.
Ja. Wir hatten auch so Karaoke-Mikrofon, hatten wir auch dabei.
Ja, na klar, braucht man ja.
Da haben wir nochmal Pharaoke gemacht. Das war super.
Ich erzähle immer darüber, wie ich alles auf eine Briefwaage packe, bevor ich aufs Gravel.
Du bist Team Ultralight.
Bevor ich aufs Gravelbike steige und jetzt komme ich mir ein bisschen komisch vor gerade.
Wir hatten auch irgendwann die Situation, dass, eigentlich war es nur dein Fahrrad.
Das war mein Fahrrad.
Es war so schwer, dass die ganze Zeit der Ständer abbrochen ist, der Fahrradständer. Und dann haben wir einfach keinen Ständer gefunden, der das Gewicht aushält. Und irgendwann waren wir an dem Punkt, dass wir 2 einfach hingemacht haben. Bis heute hat Eddie 2 Fahrradständer, weil einfach eine zu wenig war.
Und dann kurz bevor wir den festgemacht haben, kurz nachdem wir den festgemacht haben, haben wir so einen Österreicher getroffen in Kirgisistan. Der war auch so Team Ultralight. Und der hat uns dann ganz stolz gezeigt, dass er sogar seinen Fahrradständer weggemacht hat, um Gewicht zu sparen. Und wir standen so daneben dann auch so.
Bei so einem mega packten Fahrrad ist ja so meine Horrorvision. Ich will über einen Berg, die Straße ist Mist oder was auch immer und ich komme zum Stehen und krieg dieses Fahrrad nicht mehr in Bewegung. Ist euch das passiert?
Ja, naja, nicht mehr in Bewegung kriegen, man wird halt sehr langsam und schieben halt.
Ja.
Schieben ist eigentlich im Endeffekt immer noch anstrengender gewesen, als selber zu fahren. Ja. Wir sind eigentlich nie, wir haben nie den Berg hochgeschoben, glaube ich.
Das ist teilweise schon, was einfach Mama auch echt blöd war.
Ja. Was halt immer noch geht, ist auch einfach trampen. Also so oft, gerade zum Beispiel in Kirgisistan, weiß ich noch, das letzte Stück von einem Pass.
Oh, das war krass.
Es war wirklich super hart. Die Straße hat man echt vergessen können. Und dann irgendwann ist halt so ein Truck vorbeigefahren, der leer war. Und halt, wie selbstverständlich, wir haben gar nicht gefragt, hat er gesagt, aufladen, aufladen. So, was macht ihr hier mit euren Dingern? Und dann natürlich nimmt man das dann auch mal.
Was macht ihr hier mit eurem Akkordeon?
Genau, also man findet, obwohl wir zu zweit mit 2 riesen vollbepackten Fahrrädern unterwegs waren, man findet wirklich immer, außer in Europa ist es schwierig, immer auch Möglichkeiten zu trampen.
Was war die größte Katastrophe auf der Reise?
Fahrradtechnisch war es mal bei so einer Abfahrt, also haben wir eben so einen Pass geschafft und ich glaube, wir sind 3 Tage den Pass hochgefahren, es war 3000 irgendwas. Und dann sind wir ankommen oben und man freut sich ja die ganze Zeit drauf, dann runterzufahren. Und dann waren wir ganz oben und es ist voll Gewitter aufzogen und dann sind wir runtergedüst dann irgendwann und dann hat einer von uns einen Platten gehabt. Ich habe das Fahrrad abgestellt und bin dann auf die Seite gegangen und in dem Moment hat sich von oben so ein Felsstückchen gelöst, würde ich mal sagen. Und ist halt so komplett auf mein Vorderrad einfach. Also es war wirklich so, ich hatte einfach so erst krass Glück im Unglück, weil ich hätte auch einfach noch dran stehen können. Ja. Aber mein Fahrrad, also mein Vorderrad war halt danach einfach so ein Zirkusfahrrad und hat so den krassesten Achter überhaupt gehabt einfach. Und es war dann so traurig, weil wir halt echt noch weit oben waren und ich musste die Bremsen aushängen. Wir mussten den kompletten Berg runterschieben.
Oh nein.
Ja. Wir haben den ganzen Tag dann einfach sind wir den Berg runter gelaufen und dann waren wir halt trotzdem in der Pampa und mussten halt irgendwie das Fahrrad wieder reparieren. Und dann, wie gesagt, hat man dann nicht mehr irgendwelche Fahrradläden in der Nähe.
Ja.
Wir sind dann auf gut Glück mit dem einen Reifen dann einfach nur in die nächstliegende, ich glaube 100 Kilometer war das weg, nach Naden in die Stadt trampt. Und ja, da haben wir dann eben so einen Fahrradcontainer gefunden, Gott sei Dank, der eben das einfach mal irgendwie so repariert hat. Also da, bis auf 2 Speichen, glaube ich, war...
Nee, 5 Speichen.
5 Speichen. Also ich glaube, es hat funktioniert dann im Endeffekt, aber das war schon auch schwierig.
Wahnsinn.
Ja.
Ich bin letzten 2 Wochen durch Mittel- und Südeuropa gefahren und war bis oben hin voll mit Eindrücken. Aber bei 14 Monaten, da wird man doch erschlagen.
Ja,
absolut
ja.
Erschlagen und ist sicherlich auch irgendwann satt. Wie habt ihr dieses Problem gelöst?
Also ich glaube, wir haben schon nach 5 Monaten so nach Kirgisistan, weil wir auch echt immer durchgebrettert sind und uns wenig Pause irgendwie gönnt haben, weil wir immer so Angst hatten vor dem Winter, haben wir die 5 Monate eigentlich ziemlich durchgezogen und haben dann gemerkt, okay, wir wollen und können auch einfach nicht mehr.
Das ist auch körperlich.
Ja, es war so körperlich und kopftechnisch. Und dann haben wir einfach mal für einen Monat eigentlich eine Pause gemacht in Usbekistan, weil wir auch aufs Visum warten mussten für den Iran und so. Und das hat uns aber auch voll gut getan, weil wir hatten keinen Bock mehr. Wir hatten keinen Bock mehr, eingeladen zu werden. Wir hatten keinen Bock mehr, unser Zelt auf- und abzubauen. Also so Dinge, wo ich mir dachte, so, hey, warum hat man keinen Bock? Also so grundlegende Dinge, die einfach so toll und besonders sind, war uns dann irgendwann zu viel. Wir konnten es nicht mehr genießen.
Und ein großer, also auch nach dem Iran war das, dass wir dann gesagt haben, okay, jetzt ist es auch okay, heimzuradeln. Also eben die Gastfreundschaft ist ganz extrem. Die Menschen sind ultra interessiert an einem. Man kann an niemanden einfach so vorbeiraten. Man muss immer quasseln. Also es ist natürlich was Schönes, aber es ist auch sau anstrengend einfach auf Zeit. Und da haben wir dann auch gemerkt, okay, irgendwie, wir können das gar nicht mehr so krass wertschätzen wie am Anfang. Und irgendwie ist es auch gut, jetzt einfach langsam das Ganze zu beenden.
Ja.
Also einfach zu verarbeiten und weil es sonst einfach schade ist, wenn man nur noch durchradelt und eigentlich alles nicht mehr so wahrnehmen kann.
Ich glaube, man muss, wenn man wirklich einfach länger unterwegs ist, längere, größere Pausen machen zwischendrin. Also ich glaube, anders funktioniert das nicht.
Mhm. Oder noch viel langsamer unterwegs.
Ja,
wir waren schon immer noch tendenziell sehr schnell unterwegs. Wir hatten schon auch Tage, wo wir mal nur 30, 40 oder sowas geradelt sind. Aber trotzdem waren wir leider sehr schlecht darin, so manchmal die Momente zu genießen und einfach mal zu bleiben.
Ja.
Dass es auch okay ist, wenn man einfach mal nicht radelt. Da haben wir versucht, immer mehr wegzukommen und alles immer entspannter zu sehen und so den Deutschen, ich muss Leistung bringen, irgendwie abzuschalten. Genau, ich glaube, da kann man das auch ein bisschen besser ausgleichen, wenn man einfach langsam unterwegs ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ja,
ja, und jetzt kommt ein Buch darüber auch noch raus.
Ja, richtig.
Da kann man ja alles nachlesen und eure Bilder sehen, weil eigentlich seid ihr ja auch Künstlerin.
Ja.
Ihr habt das selber illustriert.
Illustriert mit Bildern oder mit Zeichnungen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also an sich sind die analog entstanden, unsere Illustrationen. Ich habe mit Acrylfarben.
Ja, ich habe mit Gouache gearbeitet. Genau, wir haben beide zu verschiedenen Geschichten einfach Bilder und Situationen dargestellt und illustriert.
Wir haben eben auch auf der ganzen Reise eigentlich alles hauptsächlich in Skizzen festgehalten. Also wir haben eigentlich kaum geschrieben, eigentlich immer nur unsere Instagram-Posts, um unsere Spendenaktion voranzutreiben.
Ja, aber so ein Tagebuch geschrieben wirklich haben wir nicht. Das war dann eher so in Form von Zeichnungen.
Deswegen war es auch schön, dann irgendwie in dem Buch das nochmal einfließen zu lassen, eben dass wir eigentlich eher vom Bildnerischen herkommen.
Oh, da sind wir sehr gespannt.
Ja.
Jetzt würde ich gerne noch wissen, ihr seid ja ein tolles Beispiel, ihr geht als Frauen, geht ihr einfach auf so eine krasse Reise und jetzt hören das andere Frauen und denken so, boah, das wäre ja mal was für mich, aber ich traue mich nicht so richtig. Was sind so die Tipps, die ihr anderen Frauen geben könnt, um denen Mut zu machen oder um denen einfach zu sagen, wenn du darauf achtest, dann läuft alles.
Man darf sich nicht unterschätzen. Man ist viel, viel stärker, als man sich selbst einschätzt. Und man lernt auch sehr stark zu sein auf so einer Reise, um sehr selbstbewusst zu werden.
Und ich finde auch, und das hört sich immer so nach Blabla an, aber ich finde so einfach wirklich aufs Bauchgefühl hören macht irgendwie so viel aus. Mhm. Also so uns darauf zu vertrauen. Also ich oft irgendwie so, wenn ich schon wirklich gespürt habe, oh, irgendwie ist die Situation, bin ich ganz koscher, war das oft am Ende richtig. Also zum Beispiel, wir haben uns an einem Zeltplatz nicht so wohl gefühlt, weil dann vielleicht irgendwie davor schon so ein paar Männer im Dunkeln rumgewuselt sind und ich gesagt habe, boah, irgendwie fühle ich mich gerade nicht so wohl und das ist ultra nervig natürlich noch mal ein Zelt abzubauen, weil es, wenn man alles aufgebaut hat, man ist den ganzen Tag geradelt, macht das keinen Spaß, aber trotzdem fürs Gefühl, fürs Innere macht das so viel aus. Und dann haben wir halt nochmal abgebaut, sind ein bisschen weiter woanders hin und es hat dann einfach viel ausgemacht.
Auch wenn es dann aber wenn es dann mal zu einer schwierigen Situation kommt, laut werden und andere darauf aufmerksam zu machen. Also zum Beispiel hatten wir mal im Iran auch die Situation, dass halt irgendwie, sind eigentlich nur Männer auf dem Motorrad unterwegs. Das kann sau unangenehm werden, vor allem wenn die dann irgendwelche eklige Anspielungen machen. Und dann ist es natürlich schwierig, okay, mitten in der Pampa, was mache ich jetzt? Aber dann haben wir angefangen, zum Beispiel einfach auf die Straße zu stehen, Autos runterzuwinken und einfach zu zeigen, hey, wir brauchen gerade Hilfe.
Ich glaube, sowas muss man auch lernen. Ich glaube, das ist auch mal noch ganz gut zu wissen. So, wir waren das nicht von Anfang an. Man muss, also man lernt das voll, aber man wird auch voll schnell darin gut, einfach dann laut zu werden. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall mitgeben.
Das sind doch super Tipps. Großartig.
Was steht als nächstes an? Lesereise mit Fahrrad oder doch eher mit Zug?
Also wir werden das Fahrrad ins Zug stellen.
Aha.
Okay, das Beste aus beiden Welten.
Oder wir könnten mal wieder Fahrrad-Treffen versuchen.
Reisen mit dem Fahrrad, aber nicht auf dem Fahrrad.
Ja.
Nee, aber wir haben Lesungen auf jeden Fall geplant. Da sind wir gerade so dran. Unser Buch, Reise der Passion Verlag, erscheint ja am 1. Oktober. Wir sind gerade wild daran, Lesungen zu organisieren. Wenn wir Glück haben, haben wir auch Shawnee und Eddie dabei. Das so heißen unsere Fahrräder. An sich kann man das dann auf unserer Instagram-Page einfach sehen. Wie gesagt, sind wir da selber gerade noch am Organisieren. Aber genau, bald werden wir mit Lesungen unterwegs sein.
Und die nächste Fahrradreise? Das nächste Abenteuer?
Ja. Meine, wir trennen uns jetzt in der Hinsicht. Wir trennen mich jetzt. Ihr seid dabei. Die Trennung findet statt. Das müssen wir jetzt hier verraten.
Offiziell.
Ja. So ein bisschen Gossip. Ich fahre heute noch nach Frankreich, um da ein bisschen Südfrankreich abzudüsen. Geil. Und wieder dann eine Woche später.
Ja, weil ich noch arbeiten muss.
Ach so, und dann trefft ihr euch wieder?
Ja, mal schauen.
Mal schauen.
Vielleicht.
Ja, mal schauen. Es wird ein Vielleicht.
Ja. Es wird ein Vielleicht.
Spannend.
Na dann, viel Spaß beim Vielleicht.
Ja, du, danke.
Super, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Für die Einladung.
Instagram, Rette Fahrradkette, schaut da mal vorbei. Das Buch kommt, wie gesagt, am 1. Oktober raus und heißt Rette Fahrradkette. Wer hätte das gedacht? Zwei Künstlerinnen auf großer Radreise durch Europa und Asien. Und ihr habt ja auch gerade gehört, demnächst kommt noch eine Lesereise mit dazu. Also schaut vorbei, wenn ihr das interessant findet. Das wird höchstwahrscheinlich sehr, sehr cool. Und ich bin bestimmt in Berlin.
Ich würde so gerne auf so eine Lesung von den beiden gehen, weil die sind so charming und die machen so viel Spaß und so viel Witz. Aber ja, ihr habt es ja selber gehört.
Ja, das wird toll. Ich habe gehört, du hast noch eine kleine Sache jetzt für das Ende der Folge.
Ich habe noch eine ganz kleine Sache, ja, das muss ich dir erzählen.
Ja.
Du weißt ja, mein zweites Lieblingsfahrrad oder mein drittes Lieblingsfahrrad ist mein Lastenrad.
Ja, meine drittgrößte Liebe. Dein Teleskop-Lasten-Gravelrad.
Mein Teleskop, genau. Und das benutze ich ja sehr viel und ich mache ja mittlerweile auch eigentlich fast alle Jobs mit dem Lastenrad, dass ich einfach mein Equipment darauf packe. Und los, Dalla. Und ich habe jetzt zum ersten Mal, habe ich mir gedacht, jetzt hatte ich eine Jobanfrage im Umland und zwar 60 Kilometer von meinem Wohnsitz entfernt. Und da habe ich ein bisschen überlegt und dann dachte ich, komm, jetzt machst du das einfach mal. Jetzt probierst du mal wirklich 60 Kilometer hinzufahren, einen Job zu machen und wieder zurückzufahren.
Und wie war's?
Anstrengend.
Aber bist du total Offroad gefahren oder Asphalt?
Nee, ich bin zum Teil Offroad gefahren tatsächlich. Also Komoot, ne? Komoot ist ja, fand ich aber ganz witzig, weil das Fahrrad macht das ja problemlos mit.
Ja.
Und das war auch irgendwie witzig, da in Brandenburg dann plötzlich über Schotterpisten zu eiern oder da sah nur irgendwie ein bisschen komisch aus, weil ich da mein komplettes Fotoequipment oben drauf hatte. War aber trotzdem irgendwie lustig, aber ich habe wirklich, der Job war 2 Tage, aber ich habe einen halben Tag Anreise und einen halben Tag Abreise. Also insgesamt musste ich dann einen Tag zurechnen, ne? Einfach nur, ja, um die Distanz zu bewerkstelligen. Und ich weiß nicht, ob man das anders, also ob ich das jetzt immer machen würde. Weil ich habe mir dann auch überlegt, wie das so wäre, wenn ich jetzt irgendwie sage, oh nee, reicht mir jetzt und dann in die Bahn. Geht ja irgendwie Umland, so die Regios, die haben ja alle Fahrradabteile. Aber wenn du so voll beladen bist, hast du immer das Risiko, funktioniert der Fahrstuhl, gibt es einen Fahrstuhl?
Mm, oh ja.
Und dann bist du nicht unbedingt schneller, ne? Wenn du dann plötzlich entscheidest, ich brauche einen Bahnhof, ich muss da aufs Gleis kommen, ich muss auf den Zug warten, ich muss dann wieder an der anderen Ecke. Aber trotzdem insgesamt hat es Spaß gemacht. Es hat mir quasi vor dem Job den Kopf frei gemacht. Es hat mir nach dem Job den Kopf frei gemacht. Also es war irgendwie gut, aber ich glaube so 20, 25 Kilometer Radius ist perfekt, würde ich immer machen und bei den größeren Sachen würde ich es mir überlegen, aber wenn die Zeit da ist, auf jeden Fall.
Also hast du für dein Leben wieder etwas dazugelernt? Du kannst ja so ein greenes Label geben, der nachhaltige Fotograf.
Ich hab übrigens für alle, die ein Lastenrad haben und immer noch auf der Suche sind nach Taschen fürs Lastenrad, weil wenn die Fahrradmarken so Taschen, Zubehörtaschen für ihre Räder verkaufen, kosten die immer ein Schweinegeld, wenn die so passend sind von der Größe her und so. Und ich habe eine Firma entdeckt, die wird bei Thomann vertrieben, die nennt sich Gorilla Softcases.
Ist irgendwie was bei Thomann? Also Thomann, das Musikhaus?
Ja, Musikhaus Thomann. Ziemlich bekannt. Gorilla Softcases, die wurden irgendwie entwickelt, um da so Ton- und Lichtequipment zu transportieren. Und da gibt's eine Tasche, da passt mein komplettes Equipment rein, plus Klamotten, alles in einer Tasche, ist stabil, hat genau die Form von dem Brett, also die Größe von dem Brett. Ich musste nur 2 Spanngurte drüber machen, ja.
Fertig.
Ist gepolstert und kostet, warte mal.
60 Euro.
30. 29 Euro zuzüglich Versand. Den Link packe ich auch rein. Deswegen habe ich dich gefragt wegen deinem Pizza-Bag. Die haben auch eine kleine.
Ja, ich habe so einen ganz kleinen Gepäckträger vorne an meinem Stadtrennrad. Und da bin ich schon Ewigkeiten auf der Suche.
Ja, und ich habe mich so gefreut, dass man mal ein Produkt findet, was wirklich preislich richtig, richtig fair ist. Und vor allen Dingen, also ich habe das jetzt schon ein paar Mal benutzt, was hält. Mhm. Einfach. Funktioniert.
Guter Tipp.
So.
So. Damit sagen wir Tschüss, oder?
Damit sagen wir Tschüss. Leute.
Mit guten Tipps sagen wir doch gerne Tschüss.
Rini Hauen.
Bis zum nächsten Mal. Schaut vorbei bei Instagram, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Sagt allen euren Freunden Bescheid. Ciao.
Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.